ARD. Draußen ist so viel Schnee wie seit Jahren nicht. Und das Schöne bei so frostigen Temperaturen ist doch zu Hause einmuckeln, Tee kochen, Heizung an. Das allerdings war rund 100.000 Menschen in Berlin jetzt rund 4,5 Tage nicht vergönnt, denn die saßen in dunklen, kalten Wohnungen. Ein Albtraum, den diese Passanten, wie ich finde, noch relativ gelassen beschreiben.
In meiner Wohnung ist es sehr dunkel, denn ich habe Jalousien und die sind alle runter und ich kriege die nicht rauf.
Smartphone ist leider auch schon, der Akku fast alle. Zum Glück waren meine Hörgeräte aufgeladen.
Ich habe wirklich Angst gekriegt in dem Moment. Ich habe dann auch Wasser abgefüllt, weil ich dachte, okay, wer weiß, was als nächstes passiert.
Grund war, ihr habt sicher mitbekommen, ein Stromausfall, und zwar einer, der wahrscheinlich durch Sabotage gezielt herbeigeführt wurde. Die Bundesregierung spricht von einem Anschlag. Wenn das aber so einfach geht, stellt sich ja schon die Frage, wie gut geschützt sind wir? Die Gefährdung für die sogenannte kritische Infrastruktur nehme zu, sagt Martin Braun, der am Fraunhofer-Institut zur Belastbarkeit des Stromnetzes forscht.
Es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass hier durch die neue Bedrohungslage ein Bedarf vorhanden ist, die Sicherheit weiter zu steigern, dass wir analysieren, was sind mögliche Szenarien von Ausfällen und was sind die Notfallpläne, die man dann dafür hat, um damit möglichst gut auch umzugehen.
Sowas soll auch das KRITIS-Dachgesetz regeln, mit dem wir hoffentlich bald besser aufgestellt sind. KRITIS, die Abkürzung steht für kritische Infrastruktur. Ob die Hoffnung berechtigt ist und was da drin steht, sagt uns jetzt mein Kollege Alex Drost. Und wir geben euch auch ganz praktische Tipps, was man als persönlichen Notfallplan in der Hinterhand haben kann. Und langweilig wird's mit uns ja eh nicht, hier bei 10 Minuten Wirtschaft, eurem kompakt fluffigen und hintergründigen Wirtschaftsupdate in ARD, Audiothek und Co. Heute mit mir, Astrid Kühn. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Alex.
Hallo Astrid.
Wir haben ja wahrscheinlich alle eine Idee davon, was kritische Infrastruktur sein könnte. Brücken zum Beispiel oder Straßen, aber auch Stromnetze, ganz wichtig. Alex, sag mir aber, was genau vergesse ich jetzt? Also was gehört noch zur Kritis?
Also jede Menge gehört dazu. Und zwar generell alles, was elementar dafür ist, gesellschaftliche Funktionen aufrechtzuerhalten. Also etwa die Bereiche Energieversorgung, Informationstechnik, Telekommunikation, Transport und Verkehr, das Gesundheitswesen, aber auch die Wasserversorgung, die Ernährungssicherheit, die Abfallentsorgung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwaltung und auch die Bereiche Medien und Kultur.
Okay, nimm's mir nicht übel, aber das war jetzt schon ein bisschen schwammig. Ich meine, gesellschaftliche Funktionen aufrechterhalten, ne? Könnte jetzt auch ein Restaurant drunter fallen. Oder bleiben wir bei dem, was du genannt hast, Bereich Finanz- und Versicherungswesen. Wie wird da unterschieden zwischen dem einzelnen Versicherungsmakler und der Großbank, wenn es um Kritis geht?
Ja, also damit befasst sich im weitesten Sinne das KRITIS-Dachgesetz. Der Entwurf dazu, der liegt bereits auch vor, der ist auch schon vom Kabinett verabschiedet worden. Und darin steht sinngemäß, wenn eine Einrichtung essentiell für die Gesamtversorgung ist oder mehr als 500.000 Personen versorgt, zählt sie oder kann sie zur kritischen Infrastruktur zählen. Heißt konkret, also der einzelne Versicherungsmakler, der wird sicherlich nicht dazugehören. Eine Bank, die aber dafür sorgt, dass tausende Menschen weiterhin Zugriff auf ihr Konto haben oder ihr Gehalt überwiesen bekommen können, ist unbestritten deutlich wichtiger als der einzelne Versicherungsmakler oder das einzelne Restaurant.
Okay, sehr gut. Dann haben wir das jetzt klar. Mehr als 500.000 Personen versorgen und essentiell sein für die Gesamtversorgung. Der Anschlag auf das Stromnetz in Berlin, ziemlich essentiell für die Gesamtversorgung. Aber der hat ja die Debatte über die Sicherheit der kritischen Infrastruktur wirklich nochmal ganz neu entfacht und auch dieses KRITIS-Dachgesetz wieder in den Fokus gerückt. Reicht denn dieses Gesetz, um solche Anschläge zu verhindern oder wenigstens die Folgen zu minimieren? Also geht das so weit?
Ach, schön wäre es, ne? Also, aber ich glaube, Anschläge lassen sich wohl nie ganz verhindern. Aber das Gesetz könnte immerhin möglicherweise die Voraussetzungen für einen besseren Schutz schaffen, denn im Kern geht es um drei Punkte. Erstens, wichtige Infrastruktur überhaupt erstmal zu identifizieren. Zweitens, werden für einzelne Dienstleistungen auch Risikobewertungen vorgenommen. Und drittens, werden Mindestanforderungen festgelegt. Also es soll quasi jedes denkbare Risiko berücksichtigt werden. Von der Naturkatastrophe über die Sabotage bis hin zu menschlichem Versagen. Und die Betreiber müssen außerdem Vorfälle melden. So sieht es der Entwurf bislang vor.
Das klingt danach, als wolle man sich zuerst einen Gesamtüberblick verschaffen, um daraus dann Handlungsempfehlungen abzuleiten. Habe ich das treffend zusammengefasst?
Ganz genau so. Yes. Und es geht auch um Zuständigkeiten und darum, Sicherheit überhaupt erstmal wieder mitzudenken. Das ist ja lange nicht passiert, damit man eben einen Plan B hat, wenn etwas passiert, wie jetzt in Berlin, damit man eben sofort weiß, wer hat eigentlich was zu tun.
Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, ne? Sicherheit mitdenken. Davon haben wir uns alle so ein Stück weit entwöhnt und es ist ja auch immer so ein bisschen unkomfortabel, dass man jetzt wieder über sowas nachdenkt.
Kostet
muss.
Auch Geld, aber da kommen wir später noch drauf.
Auch das ist wohl so. Ja, und an diesem Kritis-Dach-Gesetz gibt es ja auch Kritik. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sagt zum Beispiel, dass das Gesetz im Widerspruch stehe zu anderen Regeln und Vorschriften. Warum?
Ja, die Bürokratie lässt grüßen. Ne? Der Verband meint damit die Vorschriften, die zum Beispiel für mehr Transparenz und Umweltschutz sorgen sollen. Aber gerade durch mehr Transparenz hätten Terroristen und Attentäter am Ende ziemlich leichtes Spiel, weil ja wichtige Informationen quasi auf dem Silbertablett serviert würden, zum Beispiel online im Internet.
Oh, das lässt mich aber aufhorchen. Wie ist das konkret gemeint?
Naja, es gibt halt Gesetze, die vorschreiben, dass zum Beispiel Informationen über Lärm oder Strahlung von Anlagen offengelegt werden müssen. Auch aus einem Register der Bundesnetzagentur lassen sich systemrelevante Daten auslesen.
Ups.
Und solche Informationen, ja, ups ist richtig, denn diese Informationen fließen auch immer wieder in öffentlich zugängliche Portale ein, inklusive Standortdaten. Da muss der Bösewicht also nicht mal mehr selbst nach den Zielen suchen, er muss nur Google anwerfen.
Das kann aber jetzt nicht in der Sache sein, ne? Also ich meine, Umweltschutz und Transparenz sehe ich ein, dass das eine gute Idee ist. Aber wenn es im Konflikt mit der nationalen Sicherheit steht?
Blöd gelaufen, ne?
Ja. Und was kann man da jetzt gegen machen?
Ja, also die SPD-Innenexpertin Eichwede, die kritisiert das auch. Also dass halt zu viele sensible Daten öffentlich zugänglich sind. Vielleicht muss man da einfach mal einen Riegel vorschieben. Wir haben das ja auch gesehen bei den, anderes Thema, aber bei den deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Listen darüber, die waren ja auch lange öffentlich zugänglich, leider auch für Russland. Das wurde zum Glück mittlerweile geändert. Die Lieferungen sind ja jetzt geheim.
Ich wiederhole, ups. Naja, aber wir wissen es alle, was einmal im Netz ist, also was einmal öffentlich zugänglich war, das bekommt man ja manchmal auch so schnell einfach nicht wieder eingefangen.
Das Netz vergisst nichts. Mhm. Ne? Und genau deswegen fordert der Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie zusätzlich besser gesicherte Umspannwerke und Schaltanlagen, doppelte Kommunikationswege, Kraftwerke, die man sofort anfahren kann und sichere innereuropäische Lieferketten für Ersatzteile, die eben auch nach Naturkatastrophen oder Terroranschlägen immer noch funktionieren, also diese Lieferketten.
Ja, das klingt nach einer sinnvollen Sache, aber das kostet wahrscheinlich auch eine Stange Geld, oder?
Hundertprozentig. Aber der Städte- und Gemeindebund ist überzeugt, dass dieses Geld vorhanden ist. Die Mittel würden nämlich im Sonder- und im Verteidigungsvermögen stecken. Eine andere Idee kommt auch noch von der CDU-Wirtschaftsministerin Reiche, die einen Fonds für Zivilschutz in der Wirtschaft schaffen will, mit Fokus auf die Energieversorgung. Auch wenn das Geld da ist oder da sein sollte, das muss natürlich auch alles politisch gewollt werden. Nur mal zur Erinnerung, frühere Versuche für ein Kritis-Dach-Gesetz sind grandios gescheitert. Und zwar am Streit über Zuständigkeiten, Kosten und wer hat da welche Eingriffsrechte.
Oh no. Gut, dann schauen wir mal, was aus diesem Entwurf wird. Dank dir, Alex, für die ganzen Infos.
Sehr gerne.
Tja, was tun im Falle eines Stromausfalls? Was, wenn das Smartphone tot ist und Heizung und Wasser eiskalt sind? Diese Frage stellen sich nach dem großen Stromausfall in Berlin bundesweit viele Menschen. Die Zahl der Google-Suchen nach Vorräten für den Notfall, die ist in den vergangenen Tagen um mehr als 2000% gestiegen. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt es eine Checkliste, was man zu Hause für den Notfall vorhalten sollte. Essen und Getränke, Bargeld, Hygieneartikel und Pflaster, Kleidung für bis zu 10 Tage. Der ehemalige Chef des Technischen Hilfswerks, Albrecht Brömme, rät das hier.
In so einer Situation isst man kein 3-Gänge-Menü abends zu Hause bei Kerzenschein. Das findet nicht statt. Also ich habe zu Hause immer Fisch in Dosen, Das ist lange haltbar und kann man kalt gut essen. Pumpernickelbrot in Dosen, bisschen Obst in Gläsern. Da sieht man nämlich, in welchem Zustand es ist. Also solche Dinge, die man auch kalt jederzeit essen kann, sind wichtig.
Und im Fall eines Stromausfalls sollte man sofort Wasser sichern für die Toilettenspülung und natürlich zum Trinken. Daniel Schäfer von der Hamburger Innenbehörde hat noch mehr Tipps.
Es ist erstmal ausreichend, auf jeden Fall immer eine geladene Powerbank zu Hause zu haben, damit auf jeden Fall das Mobiltelefon geladen werden kann. Sicherlich ist es auch sinnvoll, einen Vorrat an Batterien anzulegen, beispielsweise für auch Radios, Taschenlampen. Es gibt auch sogenannte Kurbeltaschenlampen, die man betreiben kann. Es gibt LED-Leuchten, die man mit Batterie oder auch mit USB betreiben kann. Kerzen mal zu Hause haben ist auch nicht verkehrt.
Wie steht ihr dazu? Setzt ihr diese Tipps gleich um oder kein Platz im Keller? Oder findet ihr das alles vielleicht sogar ein bisschen übertrieben? Schreibt's mir doch gern mal an wirtschaft@ndr.de. Das ist auch das richtige Postfach für Lob, Kritik und für Themenwünsche. Also ran an die Tasten und dann hören wir uns morgen wieder bei 10 Minuten Wirtschaft. Mein Name ist Astrid Kühn. Tschüss und kommt gut durch.